Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, begegnet uns im Vorfeld der Bundestagswahl am 26. September die Partei Die Grünen. Wofür die Partei genau eintritt und welche Ziele insbesondere der Direktkandidat der Grünen für den Wahlkreis Ulm-Alb-Donau hat, erfahren wir in der kommenden Stunde. Ich sage ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM, Marcel Emmerich, Bundestagsabgeordneter der Grünen.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, im stressigen Wahlkampf den Weg ins Radio Free FM Studio gefunden haben. Und ich habe schon mitgekriegt, Sie haben viele Präsenztermine. Es ist also kein Online-Wahlkampf, wie es vor ein paar Monaten war, bezüglich der Landtagswahl.
Ja, genau, so ist es. Wir sind wieder ganz viel unterwegs einfach. Das ist auch schön, das ist der direkte Austausch. Da kriegt man schon noch mal viel mehr mit, wo auch den Menschen irgendwie der Schuh drückt. Und deswegen ist einfach eine schöne Sache, dass wir hier im Bundestagswahlkampf wieder auf die Menschen zugehen können. Natürlich trotzdem immer unter Einbehaltung der Corona-Regeln. Passiert natürlich deswegen auch viel draußen. Also die meisten Veranstaltungen und Aktionen machen wir draußen. Und das ist natürlich etwas, ja, was dann auch schön ist im Sommer bei dem Wetter. Hat es auch ein bisschen geregnet manchmal, aber im Großen und Ganzen musste man häufiger aufpassen, dass man keinen Sonnenbrand bekommt.
Jetzt weiß ich endlich, warum die Bundestagswahl immer so um den 1. Oktober herum ist. Man hat die schöne Jahreszeit zum Wahlkampf machen.
Ja, das könnte vielleicht sogar wirklich sein, wobei wir in Baden-Württemberg damit immer ein bisschen ein Problem haben. Vielleicht sogar ein Nachteil, weil das sind ja immer ganz viel, eine ganz lange Zeit des Wahlkampfes liegt immer in den Sommerferien. Also wir haben immer nur 2-3 Wochen, wo keine Sommerferien sind, wo ja mehr oder weniger alle da sind. Das ist wirklich nochmal irgendwie ein großer Unterschied zu anderen Wahlen. Aber wir versuchen natürlich trotzdem, viele Leute zu erreichen. Und es sind ja dann auch nicht immer alle im Urlaub.
Herr Emmerich, seit wann sind Sie denn bei den Grünen? Warum sind Sie zu den Grünen gekommen?
Ja, ich bin seit 12 Jahren bei den Grünen mit dabei. Es war letztlich einfach so, ja, wie wurde ich politisch aktiv? War erstmal so die erste Stufe, da war ich einfach in der Schule und hatte da eine sehr engagierte Gemeinschaftskundelehrerin, die mir einfach ja beigebracht hat, ja, oder die einfach mein politisches Grundinteresse vor allem erkannt hat und das einfach ein Stück weit gefördert hat. Ich durfte dann in der Schule damals auch schon zum Beispiel den damaligen örtlichen Bundestagsabgeordneten von der SPD, Rainer Arnold, interviewen vor der ganzen Stufe. Und solche Geschichten, das hat mich einfach dann schon nochmal stark in Richtung Politik gebracht. Und dann war einfach dadurch auch so, dass ich viel Zeitung gelesen habe, schon mich viel informiert habe über politische Ereignisse, über Geschehnisse. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich dachte, okay, man liest Zeitung und vieles da gefällt einem nicht und dann meckert man. Aber nur meckern ist ja keine Lösung, sondern dann sollte man vielleicht auch mal was machen. Und das habe ich dann gemacht, wurde da Mitglied bei den Grünen, weil ich beim Zeitunglesen auch immer das Gefühl hatte, naja, wenn es irgendwie eine Stimme gibt in den Artikeln, die so meine Position widerspiegelt, dann war das die der Grünen und deswegen bin ich da Mitglied geworden. War auch damals eine Zeit übrigens, wo einfach das Thema Klimaschutz schon sehr zentral war, wo das sehr viel in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Das war die Zeit, wo die damalige GroKo auch zum Beispiel zu Gletschern gefahren ist, um sich da die Situation anzuschauen. Ja, heute weiß man, damals ist leider nichts passiert, also kein konsequenter Klimaschutz, keine Politik, die irgendwie die Klimakrise ernst nimmt. Trotzdem war das einer der Gründe, warum ich Mitglied geworden bin bei den Grünen. Ein anderer wichtiger Punkt, der mich bis heute begleitet, ist einfach das Thema der Freiheits- und Bürgerinnenrechte, warum ich bei den Grünen bin. Damals waren zum Beispiel so Themen wie Vorratsdatenspeicherung oder Netzsperren ganz groß in der Diskussion und das ist auch etwas, wo ich mich damals schon stark gemacht habe, wo ich Unterschriften dagegen gesammelt habe und das war auch etwas, was dann einfach klar war für mich, dass die Grünen da die richtige Adresse für mich sind.
Inzwischen sind Sie Bundestagsabgeordneter, aber das wird man ja nicht von Anfang an. Welche berufliche Laufbahn haben Sie zunächst eingeschlagen?
Ja, also ich habe Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert, beziehungsweise Politik und Soziologie im Bachelor davor und ja, habe da einfach verschiedene Sachen ausprobiert, war auch mal eine Zeit lang beim Radio unterwegs als freier Mitarbeiter und bin dann aber ja schon da als Mitarbeiter in die Politik dann gekommen, war wissenschaftlicher Referent von einem Landtagsabgeordneten, Alexander Mayer aus Göppingen, der ist mittlerweile dort Oberbürgermeister. Und das ist das, was ich da die letzten Jahre vor allem gemacht habe, womit ich mein Geld verdient habe und bin dann daneben halt natürlich auch ehrenamtlich einfach bei den Grünen aktiv gewesen, hier in Ulm als Kreisvorsitzender von den Grünen und auch im Landesvorstand seit vielen Jahren, war davor jahrelang Landessprecher von der Grünen Jugend Baden-Württemberg, also habe da auch auf verschiedenen Ebenen schon viel Erfahrung gesammelt, durfte auch bei den Koalitionsverhandlungen dieses Jahr und auch 2016 mitverhandeln. Also ja, bin jetzt erst 30, noch relativ jung, aber trotzdem einfach auch schon viel mitgemacht, schon viel gesehen und erfahren. Und das ist das, ja, was so mein Background da ist.
Wann genau sind Sie jetzt in den Bundestag eingezogen? Ist ja erst ein paar Monate zurück und wie kam das?
Ja, ich bin am 1.6. dann offiziell Bundestagsabgeordneter geworden. Es war wirklich sehr spannend einfach. Ich bin nachgerückt für Daniel Bayaz, der ist Finanzminister geworden. Der war davor einfach im Bundestag. Und es ist ja so, dass man einfach Landeslisten hat bei Bundestagswahlen. Man hat ja eine erste Zweitstimme und mit der Zweitstimme zieht dann immer die Landesliste. Und der war einfach auf einem Platz vor mir und da sind schon ein, zwei andere, haben sich einfach beruflich neu orientiert und jetzt ist es so, dass ich quasi für die Grünen aus Baden-Württemberg dann auch nachgerückt bin. War was, mit dem ich jetzt nicht so gerechnet hatte. Also da war ja die Landtagswahl und im Jahr davor war es wirklich tatsächlich ehrlicherweise so, dass man immer mal wieder dachte, ja, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Situation. Manchmal gab es auch ein, zwei, sag ich mal, Umbesetzungen im Kabinett, wo das dann auch schon in der Diskussion war, ob nicht vielleicht jemand aus Berlin nach Baden-Württemberg geholt werden würde. Und da dachte ich dann manchmal, aha, dann wäre ich ja der Nächste. Aber das ist dann nicht passiert und dann war es einfach aber auch so, dass ich jetzt gar nicht mehr daran gedacht hatte. Also auch im ganzen Landtagswahlkampf habe ich nie irgendwie gedacht, dass das jetzt irgendwie darauf hinauslaufen könnte, dass ich da dann irgendwie danach nachrücke. Das war nicht der Fall, sondern ja, ich dachte einfach, ich will jetzt hier wieder Kandidat sein, wurde dann auch wieder Kandidat hier vor Ort, habe da mich engagiert, um wieder einen guten Listenplatz zu bekommen und hatte einfach schon so den Fokus voll auf den September jetzt, auf den Wahlkampf Anfang des Jahres und irgendwann im März gab es dann Gerüchte nach der Landtagswahl, beziehungsweise im Mai war das dann ja. Genau, und das war dann im Mai und da kamen dann diese Gerüchte, dass womöglich Daniel Bayaz Finanzminister werden könnte. Direkt erfahren habe ich es dann tatsächlich über eine Eilmeldung in den Nachrichten quasi. Da konnte ich mir dann irgendwie sicher sein, dass es wirklich so kommt. Und das war wirklich, ja, einfach sehr skurril irgendwie. Dann am 12. Mai war dann auch die Einsetzung von Daniel Bayaz als Finanzminister. Da war es dann wirklich hochoffiziell. Es war auch ein lustiger Tag, weil da hatte ich auch Geburtstag. Also kam eins zum anderen und war tatsächlich für mich persönlich ein schöner Tag und hat dann einfach eine ganz, ganz spannende Phase in meinem Leben eingeläutet.
Also nehmen wir das mal als gutes Omen mit dem Geburtstag, dass das so zusammenfällt. Also Sie haben es dann irgendwie, Sie standen zunächst mal auf dem Sprungbrett, ganz cool, und irgendwann kam es und wurde aktuell. Und wie haben Sie es dann konkret aufgenommen und auch umgesetzt? Man muss ja irgendwann mal dann in Berlin aufschlagen und präsent werden.
Ja, also es war dann halt so, dass dann noch ein paar Formalitäten natürlich geklärt werden mussten. Daniel Bayaz musste sein Mandat erstmal offiziell zurückgeben. Ich musste es dann offiziell annehmen. Dafür bin ich dann zum Beispiel nach Stuttgart ins Innenministerium gefahren, habe da dann die wesentlichen Sachen unterschrieben bei der dortigen Landeswahlleiterin. Und dann war es einfach so, dass ich dann am 1. Juni Abgeordneter war und eine Woche später war dann die erste Sitzungswoche. Und da bin ich dann einfach nach Berlin gefahren. Wurde da herzlich empfangen von Fraktionskolleginnen und Kollegen, von den Mitarbeiterinnen und ja, habe dann einfach wirklich ganz, ganz viele neue spannende Dinge erfahren, ganz klar. Man muss auch sagen, der Bundestag, das Reichstagsgebäude, das ganze Regierungsviertel, das ist wirklich sehr beeindruckend, monumental, finde ich schon immer früher als Tourist oder so. Und jetzt da dann wirklich ja das Privileg haben zu dürfen, an diesem Ort irgendwie den Bürgerinnen und Bürgern dienen zu dürfen, das ist wirklich was ganz, ganz Schönes. Da spürt man auch wirklich, als ich dann da das erste Mal im Plenarsaal saß, diese Verantwortung, die man da trägt in diesem Moment. Und das war ja sehr, sehr beeindruckend einfach. Und ja, dann ging es natürlich für mich vor allem am Anfang um organisatorische Sachen nochmal auch da zu klären, das Büro zu finden, vom Büro den Weg zum Plenarsaal zu finden, weil das sind ja teilweise relativ komplizierte Wege auch. Ich habe auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann gebraucht. Ich habe dann da vor allem die von meinem Vorgänger übernommen, von Daniel Bayas. Und ja, so war einfach mein Einstieg da und ja, war ganz toll, war auch ganz toll zu erleben übrigens, dass man einfach schon gleich gemerkt hat, dass dieser Bundestag auch über die Fraktionen hinweg, abgesehen jetzt von den Rechtsextremen, wirklich auch sowas wie eine Familie ist. Also da hat man das gerade gemerkt in diesen beiden Sitzungswochen, wo ich dabei war. Das war am Ende der Legislatur, dass einfach viele Abgeordnete zum Beispiel ihre letzte Rede im Parlament gehalten haben, weil die dann ausgeschieden sind, weil sie nicht mehr angetreten sind und so. Und das war sehr, sehr schön auch zu sehen, weil man da einfach gemerkt hat, dass ganz viel in ihren Reden einfach auch diesen Zusammenhalt im Parlament irgendwie herausgestellt haben, dass man gemerkt hat, aha, die Abgeordneten unter sich, da ist zwar immer natürlich viel Streit, da ist viel Diskussion, da geht's vielleicht auch manchmal ein bisschen härter zu, aber man weiß trotzdem immer, dass man gemeinsam dasteht und gemeinsam arbeitet und für die besten Lösungen irgendwie kämpft, auch wenn man da unterschiedliche Positionen vertritt. Und das war etwas, was einfach ja sehr eindrücklich war für mich.
Hatten Sie Gelegenheit, schon eine Antrittsrede zu halten oder was war jetzt bisher das Highlight?
Eine Antrittsrede konnte ich jetzt noch nicht halten. Also es war jetzt noch nicht so, dass ich da irgendwie jetzt, ich bin jetzt auch nicht Mitglied in einem Ausschuss geworden, weil wir gesagt haben, okay, für die zwei Sitzungswochen macht das jetzt auch keinen so großen Sinn. Ich werde mich da eh nicht einarbeiten können. Ich durfte dann im Innenausschuss trotzdem mit dabei sein, durfte da mitarbeiten, also einfach so eine Art Schnupperkurs im Bundestag bekommen. Und das war eigentlich schon auch also eins der Highlights, dass man einfach zum einen, also dass man da den Innenausschuss hatte, wo dann Horst Seehofer seine letzte Ausschusssitzung hatte, das war schon eins meiner Highlights, weil das auch thematisch einfach sehr spannend war, weil dadurch, dass die letzte Sitzung von Horst Seehofer war, hatte ich auch das Gefühl, dass einfach das nochmal so eine grundsätzliche Sitzung war, mit Vertretern vom BKA waren da, vom Verfassungsschutz. Und dadurch hat man einfach nochmal so einen guten Gesamtüberblick über das Thema innere Sicherheit bekommen. Und das war etwas, was natürlich schon auch nochmal sehr interessant für mich war.
Was würden Sie sagen, warum ist Bundestagsabgeordneter für Sie jetzt der richtige Job, um uns alle hier im Wahlkreis Ulm, Alb-Donau zu vertreten in Berlin?
Ja, im Bundestag, da werden einfach die großen Fragen unserer Zeit diskutiert, verhandelt und entschieden. Und das ist etwas, woran ich mitmachen möchte. Deswegen habe ich für den Bundestag kandidiert. Gerade die Frage der Klimakrise, die kann man auf Landesebene und kommunal, ist natürlich auch sehr wichtig. Aber die großen Strukturfragen, die großen systemischen Fragen, die werden auf Bundesebene entschieden. Und bei der Innenpolitik, da ist es so, dass das ja eigentlich vor allem in der Hände der Länder liegt. Aber auch da ist es so, dass einfach der Bundestag vorangeht, dass der Bundestag da auch, sage ich mal, ein Stück weit eine Vorbildfunktion hat und dass es da auch noch ganz viele große Baustellen gibt, weil sich gerade in dem Bereich wirklich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr wenig verändert hat, weil da CDU, CSU und SPD wirklich in vielen, vielen Punkten sehr deckungsgleich sind. Und das ist etwas, was für mich auch eine Herausforderung ist, dass ich hoffe, dass wir, wenn wir in Deutschland regieren, wenn wir das Land regieren, dass wir dann auch gerade in der Innenpolitik viele Dinge anders machen. Und das ist etwas, ja, wofür ich antrete. Und das wirkt sich dann natürlich auch immer auf den Wahlkreis aus. Also das ist natürlich immer etwas, was dann irgendwie durchschlägt. Und deswegen ist es, glaube ich, schon richtig, oder deswegen finde ich es für mich richtig, an dieser Position mitzuwirken.
Apropos antreten, Sie treten ja an, um das Direktmandat für Ulm, Alb-Donau zu gewinnen. Wie gut wären Sie denn im Notfall abgesichert durch die Landesliste?
Also ich habe einen sehr guten Platz auf der Landesliste mit Platz 11. Also ich bin da sehr gut abgesichert. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht irgendwie ernsthaft um das Direktmandat mitkämpfe. Ich denke, es täte auch dem Wahlkreis vielleicht mal gut, wenn eine Person von einer anderen Partei einfach das Direktmandat holen würde. Gleichwohl ist es natürlich, um ehrlich zu sein, eine große Herausforderung, denn es ist natürlich einfach gerade in manchen Bereichen im Alb-Donau-Kreis noch so, dass wir da als Grüne noch dicke Bretter bohren müssen. Aber wir werden sehen, was dann am 26.09. rauskommt.
Herr Emmerich, was sind denn Ihre Kernthemen ganz persönlich?
Ja, also für mich ist natürlich, also für jeden Grünen ist die Klimakrise bzw. der Klimaschutz schon auch ein ganz persönliches Hauptanliegen, warum wir Politik machen, gerade auch wenn man sich anschaut, was der Weltklimarat jetzt nochmal veröffentlicht hat, dass wir uns ja nochmal viel, viel schneller als gedacht auf die Kipppunkte zubewegen. Deswegen ist das schon eine der größten Aufgaben, die wir haben und einfach die größte Herausforderung, die wir als Menschheit haben in diesem Jahrhundert auf jeden Fall. Deswegen ist das schon etwas, wo wir einfach zum Beispiel mit einem schnelleren Kohleausstieg, mit alternativen Antrieben, mit mehr Geld für ÖPNV und Fernverkehr mit der Schiene und aber auch mit natürlich mehr Strom aus Sonne und Wind wirklich vorankommen müssen. Das ist etwas, was unabdingbar ist, auch für die Freiheit der jungen Generation. Da hat ja auch das Bundesverfassungsgericht die richtigen Worte gefunden. Also das ist mal so das eine, was mir schon auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir da wirklich jetzt mal ins Machen kommen, weil in den letzten Jahren wirklich viel geredet wurde. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, dass schon vor 15 Jahren war irgendwie das Thema Klimaschutz schon mal groß in der Öffentlichkeit, aber es ist zu wenig passiert. Bis gar nichts passiert und jetzt ist ein bisschen was passiert, aber immer noch nicht so viel, dass man damit das Pariser Klimaabkommen umsetzen würde. Und das ist das, worauf es ankommt. Deswegen wollen wir Grüne in die nächste Regierung, weil es einfach ganz entscheidend ist. Es ist wahrscheinlich auch so, dass das die letzte Legislaturperiode ist, wo eine Bundesregierung überhaupt noch effizient und wirksam eingreifen kann, um irgendwie die Verantwortung, die wir als Land haben für das Pariser Klimaabkommen, diese Verantwortung gerecht zu werden. Deswegen ist das schon etwas, was ganz zentral ist, auch wenn man sich anschaut, 2019 zum Beispiel, sind über eine Million Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen, haben gesagt, es braucht jetzt endlich eine radikale, eine konsequente Klimaschutzpolitik und leider hat die GroKo damals nicht reagiert, hat viel zu wenig gemacht, es gab nur das bekannte Klimapäckchen. Und das ist etwas, was mir persönlich schon ganz arg wichtig ist, auch ja, diese Stimmen, die da auf der Straße waren, im Bundestag zu vertreten und diese Politik dann auch dahingehend voranzubringen.
Als vor wenigen Wochen der Weltklimarat gesprochen hat, das neue Gutachten veröffentlicht hat, da hatte ich eigentlich erwartet, jetzt müssten die Umfragewerte für die Grünen durch die Decke gehen, weil eigentlich die Grünen ja im Prinzip schon Kernkompetenz, Klimaschutz, das kommt irgendwie zusammen. Aber die Werte sind es dadurch eigentlich gar nicht nach oben gegangen. Wie kann man das erklären?
Ja, ich meine, wir haben ja auch eigene andere Baustellen und es gibt ja auch viele Fragen, die Menschen wichtig ist, einfach vor so einer Bundestagswahl oder bei so einer Bundestagswahl. Und dann ist es so, dass andere Parteien halt auch vorgeben, sie würden Klimaschutz machen und deswegen denken viele Leute vielleicht, naja, die anderen machen jetzt ja auch Klimaschutz. In Wahrheit ist das nicht der Fall, also wir merken das immer wieder, auch im Bundestag habe ich das schnell gelernt, dass es so ist, dass man einfach bei Überschriften im Allgemeinen, wenn es ums Allgemeine geht, dann sind immer alle für Klimaschutz. Aber wenn es dann um konkrete Maßnahmen geht, dann stehen wir als Grüne allein auf weiter Flur. Und das ist etwas, ja, was wir, glaube ich, jetzt auch nochmal gerade in den letzten Tagen bis zur Wahl deutlicher machen müssen.
Welche Punkte sind denn das ganz konkret, zum Beispiel bei ÖPNV? Müssen die Leute künftig vielleicht weniger zahlen oder gibt es ÖPNV irgendwann mal kostenlos, damit er wirklich nach vorne gebracht wird, auch richtig genutzt wird? Wie ist es mit dem Ausbau raus aufs Land? Die Leute draußen, die können meistens ohne Auto nicht nach Ulm fahren oder nicht sinnvoll nach Ulm fahren, nicht zu jeder Zeit, Tages- und Nachtzeit.
Ja, also beim ÖPNV, da sind, glaube ich, zwei große Aufgaben vor uns. Das eine ist, dass wir den wirklich erstmal nochmal rapide ausbauen müssen. Da gibt's, wie Sie auch gesagt haben, im ländlichen Raum gerade viele, viele Lücken. Deswegen ist in meinen Augen jetzt nicht der Moment, sofort irgendwie kostenlosen ÖPNV zu versprechen, weil wir vor allem jetzt auch noch viel, viel Geld einfach in den Ausbau stecken müssen. Dazu gehört dann auch, dass wir Schienen reaktivieren wollen, die es nicht mehr gibt. Also alte Strecken reaktivieren, das ist uns wichtig. Aber auch ganz neue Strecken bauen, hier gerade in der Region, wäre es ganz gut, wenn man eine Alternative hätte im Stau stehen an der B311 zwischen Erbach und Ehingen, wenn man da vielleicht eine Zugverbindung hätte. Das wäre da ein gutes Anliegen und Solche Sachen wollen wir dann umsetzen. Das ist mal so das eine, also der Ausbau. Aber trotzdem müssen wir natürlich da schauen, dass wir auch günstige Preise hinbekommen. Und da ist es für uns auch so, dass wir einfach Geld in die Hand nehmen wollen und das den Ländern und den Kommunen weiterreichen wollen. Denn die sind ja letztlich verantwortlich. Die machen letztlich die Preise im öffentlichen Personennahverkehr. Und dafür brauchen die aber einfach mehr Unterstützung vom Bund, dass sie dann auch günstigere Preise anbieten können. Das sind für uns die beiden Schritte, die wir gerade beim ÖPNV angehen wollen.
Regio S-Bahn Ulm Richtung Sigmaringen ist schon lange ein Thema, man hat aber noch keine Umsetzung jetzt in der Hand. Wie geht's da weiter?
Ja, das dauert tatsächlich viel zu lange. Das war schon im letzten Bundestagswahlkampf, als ich Kandidat war, ein großes Thema. In der Zwischenzeit ist schon ein bisschen was passiert. Gerade die Strecke in Bayern Richtung Weißenhorn hat sich verbessert. Und jetzt auch Ende des Jahres wird es auch einen besseren Takt geben, wird es mehr Züge geben nach Erbach. Also das ist etwas, was jetzt kommt. Und das ist aber letztlich auch was, wo einfach der Bund gefordert ist. Also das ist eine Aufgabe, die jetzt momentan die Kommunen tragen und das Land Baden-Württemberg. Aber solche Regio-S-Bahnen, das ist einfach ganz zentral, wirklich um die Mobilitätswende im ländlichen Raum hinzubekommen, um da einfach Klimaschutz aktiv zu bewerkstelligen. Und deswegen ist es unabdingbar, dass der Bund einfach mehr Geld in die Hand nimmt, um solche Projekte mit zu unterstützen, um sie stärker zu unterstützen, dass einfach auch für viele Projekte Geld da ist. Es ist ja manchmal so, dass dann zuerst das eine Projekt kommt und dann das andere. Es muss aber möglich sein, dass viele Projekte gleichzeitig an den Start gehen können, die in Richtung Regio-S-Bahn denken. Und das geht einfach nur, wenn genügend Geld im Topf ist.
Stichwort Klimaschutz. Es ist ja so, dass wir in letzter Zeit feststellen, vom Nordpol kommt eiskalte Luft zu uns. Deshalb war es ja bis Anfang Juni immer morgens kaum über 0 Grad. Und auch im Sommer, diese ganzen Unwetterlagen sind ja dadurch entstanden, dass in großen Höhen diese Nordpolluft über uns hinweggezogen ist. Etwas, das völlig neu ist, das gab es früher eigentlich nicht, ist letztendlich den Treibhausgasen geschuldet. Ich glaube, soweit besteht in der Wissenschaft Konsens. Was kann man denn tun, um da wirksam entgegenzusteuern? Klar, die kleinen Maßnahmen wie ÖPNV stärken oder vielleicht, was weiß ich, weniger Steingärten machen, damit eben das Kleinklima kühler wird. Aber das sind ja noch nicht die Maßnahmen, die das globale Klima retten können.
Ja gut, also das globale Klima wird gerettet dadurch, dass natürlich irgendwie alle Länder was machen. Das ist natürlich nicht nur Deutschland. Also wir retten tatsächlich das Klima nicht alleine. Wir haben aber unseren Anteil. Wir sind einer der größten CO2 pro Kopf Emittenten auf der Welt und deswegen haben wir da schon eine ganz besondere Verantwortung und müssen unseren Beitrag leisten. Und wir müssen da auch einfach vorangehen und zeigen, dass man als Industrieland auch wirklich klimaneutral wirtschaften kann, dass dadurch nicht irgendwie der Wohlstand im Land zusammenbricht, wie ja manche meinen, dass wir Grünen das machen wollen. Wir wollen nicht zurück in die Steinzeit. Wir glauben aber, dass es mit Innovation, mit einer guten Ordnungsrahmen, mit einer guten Politik, die einen guten Ordnungsrahmen aufstellt und mit entsprechenden finanziellen Anreizen gelingen kann, dass man Klimaschutz umsetzt. Und da sind letztlich auch die großen Fragen, die großen Industriefragen bei uns, die dann wirklich die große Masse machen, auch beim CO2-Ausstoß. Das eine ist zum Beispiel, dass wir da hinkommen müssen, dass beim Schwerlast-zu-Lkw-Verkehr wir da alternative Antriebe haben. Da haben wir auch in Ulm jetzt was Einmaliges in Europa. Wir haben da jetzt eine Produktion bei Nikola Iveco, die wirklich Lkw produzieren, die zum einen batteriebetrieben, aber auch mittelfristig dann mit Wasserstoff betrieben werden können. Und das ist natürlich was, wo einfach viel dann drauf geht, weil es jetzt so, dass auf der Straße die CO2-Emissionen, die da produziert werden, ist ein Drittel der Schwerlastverkehr. Das heißt, da macht man wirklich richtig Masse und da sieht man auch, dass man nur mit dem ÖPNV natürlich das Klima nicht retten kann. Und ein anderer Bereich ist natürlich auch in der Industrie zum Beispiel die großen Fragen von Stahlwerken, von der Chemieindustrie, von der Zementindustrie, dass die auch entsprechend unterstützt werden. Die haben teilweise oder fast alle super Ideen, wie sie irgendwie vorankommen wollen, wie sie klimaneutral ihre Produkte herstellen wollen. Aber es gibt einfach zu wenig Unterstützung von der Bundesregierung und das ist schon etwas, wie man einfach da mehr machen kann und wie man dann auch wirklich dafür sorgen kann, dass diese großen Bereiche ihren Beitrag leisten. Und das ist auch etwas, was sich dann natürlich auswirkt, wenn wir zeigen, aha, man kann Stahl mit grünem Wasserstoff herstellen. Das ist eine klimaneutrale Geschichte und wir da vorangehen und da auch Erste sind und nicht irgendwie von den Amerikanern oder Chinesen abgehängt werden, dann ist das natürlich etwas, was sich auch auf das globale Klima auswirkt, weil die anderen dann nachziehen werden.
Die Landwirtschaft gilt ja auch als Emittent von CO2, von Treibhausgasen. Und die Grünen haben sich ja mal unbeliebt gemacht, als sie gesagt haben, eigentlich wäre es ja schön, wenn es mal einen Tag kein Fleisch in der Kantine gäbe oder irgendwie so. Das war aber eigentlich nur ein kleiner Gedanke oder ein Impuls dahingehend, dass wenn man den Fleischkonsum reduzieren würde, dass man dann auch deutlich den CO2-Konsum oder den Ausstoß runterfahren würde und dass dadurch natürlich dann auch letztendlich weniger Fleischproduktion bedeutet ja, dass man mehr Menschen ernähren kann. Eigentlich tut sich da eine richtig große Welt auf, aber ich habe so das Gefühl, das haben die Leute noch nicht so verstanden oder noch ist noch nicht angekommen. Wäre das nicht auch ein Thema, das man groß eigentlich mal aufs Banner schreiben müsste?
Ja, also gesunde Ernährung ist immer ein wichtiges Thema und das ist ja auch bekanntlich so, dass wenn man nicht jeden Tag Fleisch isst, das einem selber auch zuträglich ist. Von dem her ist das schon etwas, was wir ganz grundsätzlich gut finden. Aber den Fehler von dem Wahlkampf 2013, dass wir sagen, irgendwie Veggie Day für alle, das machen wir so nicht mehr. Ich denke, das kann jeder und jeder selber entscheiden. Es ist gut, dass sich da in den letzten Jahren auch viel gemacht hat. Also es gibt ja viele Alternativprodukte, die wirklich sehr gut schmecken und darum geht's ja beim Essen auch einfach, dass es ein Stück weit Genuss ist. Und das ist, glaube ich, deswegen etwas, was sich einfach über die Jahre noch verstärken wird, dass einfach Menschen zu diesen Produkten greifen, weil es einfach lecker ist und weil das auch sonst vegetarische Rezepte immer mehr in den Vordergrund kommen. Und bei der Landwirtschaft ist natürlich so, dass man sich auch einfach anschauen muss, dass wir die regionale Landwirtschaft stärken müssen. Also gerade hier in Baden-Württemberg haben wir einfach viele kleinbäuerliche Betriebe, die eigentlich mit diesem Agrarsystem, wie wir es bisher haben, das nach Masse statt Klasse ausgerichtet ist, nicht viel gewinnen können. Und das ist das, wo unsere Politik ansetzt, die einfach sagt, okay, wir brauchen eine neue Finanzierungsgrundlage für die Agrarwirtschaft und das ist auch so, dass wir einfach deswegen auf europäischer Ebene uns dafür einsetzen, denn da wird es ja maßgeblich entschieden, dass es eben nicht mehr so ist irgendwie, dass die Großen viel Geld bekommen und die Kleinen unter die Räder geraten, sondern wir wollen da tatsächlich einfach Klasse statt Masse. Qualität muss sich auszahlen, auch bei den Betrieben vor Ort und das ist das, was wir auf europäischer Ebene angehen wollen und auf Bundesebene wollen wir dafür sorgen, dass es einfach für die Landwirte Geld gibt. Und zwar nochmal das, was einfach dann irgendwie bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die müssen dann vielleicht ein paar Cent mehr draufschlagen, wenn sie eine Milch kaufen. Und von dem Geld wollen wir dann einfach zum Beispiel so ökologische Umbaumaßnahmen unterstützen oder Umbaumaßnahmen sogar hin dazu, dass sie irgendwie Biobetriebe werden. Das ist etwas, wie wir glauben, dass einfach es eine richtige Wertschätzung gibt für die Landwirte und wir so das dann auch schaffen, dass die von ihrem Leben, von ihrer Arbeit auskömmlich leben können.
Ja, ich denke auch, man muss die Landwirte da mitnehmen, nicht nur den Verbraucher, weil wenn der Landwirt nicht weiß, warum er anders jetzt produzieren muss oder soll, dann tut er es auch nicht.
Genau, das ist richtig. Also man braucht da Anreize in der Politik oder in der Gesellschaft, braucht es immer Anreize, finde ich. Wenn man von Leuten verlangt, dass sie mehr machen, wir als Gesellschaft, wir wollen Tierwohl, wir wollen artgerechte Haltung. Wir als Politik oder als Gesellschaft, wir brauchen Klimaschutz, wir brauchen entsprechende Maßnahmen auch für die Artenvielfalt. Das ist ja noch ein anderes großes Thema, eine andere große ökologische Krise, mit der wir es zu tun haben. Und im Umkehrschluss muss es dann natürlich auch so sein, dass wir als Gesellschaft, als Politik das erkennen und bereit sind, dann den Landwirten auch entsprechende Unterstützung zu geben.
Da ist es ganz naheliegend zu denken, Menschenskinder, unsere Windschutzscheiben werden immer sauberer. Das ist zwar zunächst mal scheint gut zu sein, aber da fehlen die Insekten. Man kann das ja auch nachwiegen, nachmessen, zählen und stellt fest, hoppala, die Population geht runter, 90% zum Teil. Ja, wie kann man da überhaupt noch dagegen irgendwie steuern bei so einem deutlichen Abwärtstrend?
Ja, es kommt halt darauf an, dass wir irgendwie wieder dahin kommen. Und da hat sich ja auch wirklich was in den letzten Jahren getan, finde ich, im Bewusstsein, dass man einfach mehr so wilde Gärten irgendwie stehen lässt. In Baden-Württemberg haben wir jetzt dafür gesorgt, dass es keine Steingärten mehr geben soll. Also das sind Themen, die ganz wichtig sind und wir einfach dafür sorgen, dass einfach so Blühwiesen wirklich einfach Standard sind, sage ich mal, und nicht irgendwie stramm gewehte Wiesen auch an Autobahnen, an Bundesstraßen, an Landstraßen und überall. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir hinkommen müssen, damit wir dann auch da entsprechende Grundlagen haben, die Artenvielfalt ermöglichen.
Aber was tun wir, wenn der Bürgermeister kommt und sagt, Bauplätze, ich muss Bauplätze ausweisen, habe aber nur ein einziges mögliches Baugebiet und das ist halt jetzt blöderweise die Blühwiese und ich kann nirgendwo anders hin mich mehr expandieren als Gemeinde. Was tun wir dann?
Ja gut, das ist letztlich eine Entscheidung, die immer vor Ort entschieden werden muss. Also da kann man jetzt als Bundespolitiker auch irgendwie schwierig ganz reingrätschen. Was wir auf Bundesebene machen wollen und können, das ist einfach das Baulandmobilisierungsgesetz. Da gibt es einen Paragraph 13b, der einfach solche entsprechenden Umweltprüfungen deutlich abgekürzt hat. Und das ist etwas, das wollen wir rückgängig machen, dass da einfach ordentliche, sorgfältige Umweltprüfungen gibt, bevor solche Baugebiete ausgewiesen werden. Das hat leider die GroKo gemacht, damit wirklich einen Flächenverbrauchsbeschleuniger geschaffen. Und der ist natürlich auch letztlich dafür verantwortlich, dass es in dem Punkt dann weniger Fläche gibt, die Artenvielfalt begünstigt. Aber letztlich, wie gesagt, es wird am Ende des Tages in der Kommune entschieden. Aber auf Bundesebene, da wollen wir schon ran an den Paragraph 13b.
Die GroKo wollte, oder ja, die Bundesregierung eben wollte ja eigentlich Städten ermöglichen, schneller Bauland auszuweisen. Aber was passiert ist, dass die kleinen Gemeinden diesen Paragraphen 13b unheimlich gerne angewandt haben unter dem Motto, ja, wenn wir jetzt wachsen, dann werden wir später auch mal nicht irgendwie eingemeindet oder so.
Genau, das haben manche versucht, einfach sich gedacht, dann haben sie auch mehr Einwohner, kriegen dadurch mehr Steuerpunkte, kriegen einfach mehr Einnahmen auch. Und das haben manche für sich genutzt, ist aus deren Sicht ja auch ein legitimes Interesse. Und wir haben da einfach immer Zielkonflikte und Politik muss sich, glaube ich, darum kümmern, dass solche Zielkonflikte einfach wirklich gut austariert werden. Das ist in dem Fall nicht passiert.
Ganz naheliegend ist jetzt das Thema ökologischer Umbau oder ökologische Modernisierung der Wirtschaft. Wie sieht genau Ihr Ansatz aus? Was kann man da konkret tun? Sie haben vorhin schon ein paar Andeutungen gemacht, aber vielleicht können wir das ein bisschen konkretisieren.
Also es ist zum einen so, dass halt zum Beispiel, ich war mit Winfried Kretschmann und mit Annalena Baerbock bei Schwenkzement zu Gast in Almendingen und da wurden uns auch deren Ideen vorgestellt, wie sie irgendwie möglichst klimaneutral Zement herstellen wollen. Zement kann man ja nicht ganz klimaneutral herstellen, weil es einfach prozessbedingt CO2-Emissionen gibt, aber so gut wie. Und da haben sie halt gesagt, ja, sie haben hier eine gute Idee, aber sie brauchen da einfach eine finanzielle Unterstützung, weil sie können diese Investitionen, die da notwendig sind, nicht selber schultern. Das ist ein zu großes Risiko, das zahlt ihnen auch letztlich keine Bank. Und deswegen brauchen sie da Unterstützung vom Bund, da sollte es auch entsprechende Förderprojekte geben. Aber jetzt war es da so, dass einfach die GroKo sich lange nicht gemeldet hat und der Antrag liegen blieb. Und das ist natürlich etwas, was dann solche Innovationen in Stocken bringt und womöglich es dann dafür sorgt, dass irgendwelche Mitbewerber aus China oder so ihnen dann zuvorkommen. Und deswegen ist es da für uns ganz arg wichtig, dass man hier solche Innovationen wirklich stark unterstützt, dass man da auch entsprechend Gelder bereitstellt, damit diese Investitionen getätigt werden können. Und das ist, glaube ich, erstmal ganz fundamental. Und da gibt's ja auch überhaupt keinen Dissens mehr oder so zwischen Ökologie und Wirtschaft, sondern das geht eigentlich in die gleiche Richtung. Ganz viele Unternehmen haben, wie gesagt, solche Pläne. Und es kommt jetzt darauf an, dass es eine Politik gibt, die hier die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt, die sagt, wo es lang geht und wo sich Investitionen lohnen und damit eine hohe Planungssicherheit schafft. Das ist das, worauf es, glaube ich, ganz zentral ankommt. Und dann ist natürlich noch wichtig, dass man einfach auch die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, entsprechend unterstützt. Das heißt, dass man dann sowas wie Klimazölle oder so macht für Produkte, die aus dem Ausland reinkommen in die Europäische Union. Und damit quasi nicht wir irgendwie Dinge CO2-neutral, aber im Vergleich noch relativ teuer produzieren und aus China oder Russland kommen die gleichen, zum Beispiel Stahl eben, und es wird hier verramscht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da dann einfach auch so Klimazölle hat, die dann auch dafür sorgen, dass einfach, davon hat man ja gerade eben auch, global was passiert und global Innovationen entwickelt werden und wir dann einfach das Pariser Klimaabkommen wirklich als Weltgemeinschaft umsetzen.
Die Themen, die wir gerade besprechen, sind ja nicht neu. Man kennt es ja schon seit eigentlich Jahrzehnten. Gibt es da irgendwie einen Umsetzungsstau? Weil, wie gesagt, diskutiert wird ja, aber es hat noch nicht gegriffen. Wir sehen es Rheinland-Pfalz, NRW, Umweltkatastrophe, Hunderte von Toten mitten in Deutschland. Da ist ja doch immer noch irgendwo eine Schräglage.
Da ist eine Schräglage. Ich glaube, dass man ganz lange immer dachte, ja, Klimakrise, das ist irgendwie so weit weg, das sieht man erst in 100 Jahren und das ist viel zu abstrakt. Mittlerweile ist es aber so, dass es schon stärker im Bewusstsein ist. Man sieht, dass Klimakrise jetzt ist. Man hat es gesehen, wie Sie auch gesagt haben, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Man hat es gesehen, auch in den letzten Jahren bei uns hier in der Gegend, durch die Hitzesommer, durch die Dürreperioden, die wir hier schon richtig hatten, dass sich das einfach direkt auswirkt. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch so, dass in den letzten Jahren schon nochmal stärker in den Vordergrund gerückt ist und eigentlich fast alle wissen, dass man was tun muss. Aber es tun leider noch nicht alle was und dafür trete ich an, dass sich dann auch wirklich was tut.
Also die Wirksamkeit ist das Entscheidende, dass man umsetzt, dass man wirklich auch Dinge auf den Weg bringt. Manchmal ist halt vielleicht schwierig, das zu vermitteln, warum es notwendig ist. Aber wie kann man das denn vielleicht noch ein bisschen optimieren, damit es nicht mehr heißt, die Grünen wollen uns bevormunden oder so, sondern dass man sagt, Mensch, das ist eine Notwendigkeit. Alle Parteien sind eigentlich, mit Ausnahme vielleicht der Rechtsextremen, auch auf dem Weg zu sagen, das Benzin muss jetzt halt noch ein Stück weit teurer werden, Stichwort CO2.
Ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass man einfach auch in den Vordergrund stellt, dass kein Klimaschutz viel teurer ist. Also man spricht ja häufig darüber, dass, oder manche meinen immer, ja, mit Klimaschutz wird alles teurer. Ich denke immer, dass kein Klimaschutz richtig teuer wird. Schon alleine, wenn man sich das anschaut, dass zum Beispiel Versicherungsbeträge dann immer teurer werden, wenn man ein Haus hat oder so, um das Gebäude abzusichern gegen solche Flutkatastrophen. Weil das kann ja irgendwie überall passieren, das kann jeden treffen. Das hätte man da ja auch nie gedacht, dass das passiert. Das waren ja auch nur kleine Bächle. Und deswegen ist das eine Sache, wo man einfach, glaube ich, das nochmal stärker erklären muss, weil dann steigen die Kosten bei Versicherungen und dadurch werden die Kosten letztlich privatisiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass man einfach das als Politik macht, dass man da gestaltet und dass man da dann zum Beispiel auch ja sozialgerechte Ausgestaltungen davon macht. Und weil sowas, wenn man nämlich nicht so Rahmenbedingungen setzt, dann nimmt alles einfach seinen Lauf und letztlich werden die mit weniger Geld stärker bestraft, auch von der Klimakrise, als die mit mehr Geld. Und das ist das, worauf es uns ankommt.
Jan Rodenbacher von der SPD sagt, wir machen im Prinzip den gleichen Klimaschutz wie die Grünen, nur tun wir es sozial abfedern. Was meint er damit und hat er damit recht?
Leider hat der Jan Rodenbacher, der ein netter Kollege ist, nicht recht damit. Denn die SPD macht keinen Klimaschutz. Sie sagt zwar auch immer, dass sie keinen Klimaschutz macht, aber sie machen keinen Klimaschutz. Sie haben letztlich einfach auch jetzt in den letzten 16 Jahren 12 Jahre regiert und dabei auch nicht dafür gesorgt, dass wir irgendwie das Pariser Klimaabkommen umsetzen. Die sind immer sehr gut darin, in der Bundesregierung Ziele zu beschließen. Da sind sie auch tatsächlich immer einfach konsequenter als die Union. Aber wenn es dann um die konkreten Maßnahmen geht, dann ist es bei der SPD auch nicht viel mit Klimaschutz zu sehen. Das sieht man beim Kohleausstieg, wo Olaf Scholz erst gestern Abend nochmal bestätigt hat, dass er beim Kohleausstieg 2038 bleibt. Somit kann man das Pariser Klimaabkommen überhaupt nicht umsetzen. Das ist vollkommen klar, das ist wissenschaftlich bewiesen. Also sieht man, Klimaschutz gibt es mit der SPD so nicht. Man hat es auch gesehen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, als sich auch die SPD nicht zu schade war zu sagen, ja, die Benzinpreise gehen so hoch und daran sind die Grünen schuld. Ja, obwohl der CO2-Preis, der mit dafür verantwortlich ist, dass die Benzinpreise hochgegangen sind, letztlich ein Ergebnis von Verhandlungen war zwischen SPD, Union und Grünen im Bundesrat. Also deswegen, ja, ist das mal der erste Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass die SPD auch gut darin ist, zu sagen, sie macht Klimaschutz, aber wenn es dann um konkrete Maßnahmen geht, leider sich auch versteckt. Und eine sozialgerechte Abfederung sehe ich bei der SPD auch nicht. Also wir haben da einen ganz konkreten Vorschlag vorgelegt zu dem CO2-Preis, und zwar ist es das Energiegeld. Damit bekommen die Menschen, die weniger Geld verdienen, die weniger Geld ausgeben können, die dadurch auch zwangsläufig weniger CO2 ausstoßen, am Ende des Jahres Geld vom Staat zurück vom CO2-Preis und die Menschen mit mehr Geld, die größere Autos fahren können, die dadurch auch mehr CO2 ausstoßen, mehr in Urlaub gehen, die profitieren davon im Umkehrschluss weniger und beziehungsweise gar nicht. Und das ist etwas, ein ganz konkreter Vorschlag, wie man eine Lenkungswirkung hat beim Verhalten, das in Richtung weniger CO2-Ausstoß geht und gleichzeitig aber dann auch einfach eine sozial gerechte Abfederung, damit die mit weniger Geld nicht aus dem Blick geraten.
Marcel Emmerich tritt für die Grünen an als Direktkandidat im Wahlkreis hier Ulm-Alb-Donau und hat natürlich neben dem konsequenten Klimaschutz und neben einem ökologischen Umbau und einer Modernisierung der Wirtschaft noch weitere Kernthemen, zum Beispiel, was wir jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet haben, die soziale Gerechtigkeit und Anerkennung. Hat dieses Kernthema auch was mit Würde, mit Menschenwürde zu tun?
Ja, definitiv. Also das ist das Zentrale, dass man einfach die Menschen in den Blick nimmt, die jeden Tag harte Arbeit leisten, die das Rückgrat unserer Gesellschaft sind und auch gerade inmitten der Pandemie, im ersten Lockdown oder in den Lockdowns hat man es nochmal gesehen, dass ohne die der ganze Laden nicht läuft. Und deswegen ist es uns auch wichtig als Grüne, dass wir einen Mindestlohn ab 12 von 12 Euro, dass wir den umgesetzt bekommen. Das ist ein wichtiges Thema, mit dem wir mehr soziale Gerechtigkeit herstellen wollen. Und ein anderes Thema ist das Thema der Kindergrundsicherung, weil wir feststellen müssen, dass einfach jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst. Und das ist ein großes Problem. Deswegen wollen wir einfach eine Kindergrundsicherung umsetzen, die bisherigen Instrumente wie Kindergeld, wie Steuerfreibeträge bündelt und zu einem einfachen, unkomplizierten Instrument machen der Kindergrundsicherung, das einfach dann jeder bekommen kann. Und das ist etwas, mit dem wir soziale Gerechtigkeit stärken wollen und damit einfach auch die Anerkennung von Menschen, die hart arbeiten und trotzdem weniger Geld verdienen als andere, darstellen wollen.
Hartz IV wird ja häufig kritisiert als, sagen wir mal, doch auch diskriminierend für die Betroffenen. Stammt aus der Zeit Schröder-Fischer, also rot-grüne Bundesregierung. Wird es irgendwann sich verändern? Gibt es da Pläne? Gibt es vielleicht irgendwann ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Menschen, wo dann irgendwelche Prüfungen wegfallen, wo man viel Verwaltungsaufwand vielleicht auch sparen könnte? Gibt es da Überlegungen dahingehend?
Ja. Also wir wollen jetzt eine Garantiesicherung, nennt sich das. Das ist dann wirklich so, dass einfach solche Vorprüfungen wegfallen sollen. Das ist so, dass auch der Sanktionsmechanismus soll wegfallen. Wir haben da einfach ein anderes Menschenbild. Wir sind der Meinung, dass wir aus den Fehlentwicklungen, die man einfach gesehen hat durch die Hartz-IV-Reform vor 20 Jahren, dass man da jetzt mal drauf reagieren muss. Und dazu gehört dann einfach so eine Garantiesicherung, die einfach wirklich auch diese Würde wieder in den Mittelpunkt rückt und nicht mehr davon ausgeht, dass Menschen irgendwie faul sind von sich aus und keine Lust haben zu arbeiten, sondern wir wollen einfach die Leute nicht mehr stigmatisieren und sie dadurch weniger ausgrenzen und erhoffen uns damit auch gerade mehr Chancen, dass die Menschen wirklich dann am Arbeitsleben teilnehmen, weil sie sich nicht mehr so stigmatisiert und ausgegrenzt fühlen. Das ist für uns ganz wichtig. Und das Thema Grundeinkommen, das ist was ich mir persönlich vorstellen kann. Ich fände es zum Beispiel gut, wenn wir hier in Deutschland mal so ein Modellprojekt hätten oder so, wie es das auch schon in anderen Ländern gab, zum Beispiel jetzt auch in Finnland, dass man sich einfach anschaut, wie wirkt sich das aus, welche Ergebnisse hat man da dann. Und das ist, glaube ich, etwas, was man mal machen sollte für das Grundeinkommen, um dann auch zu sagen, okay, das ist die Faktenlage, auf der kann man argumentieren und diskutieren und dann kann man sich entscheiden, ob man es macht oder nicht.
Wie sieht für Sie persönlich ein starkes, künftiges Europa aus?
Also ein starkes Europa hat vor allem einfach, ist ein demokratisches Europa. Das heißt, dass wir klare Kante zeigen gegen die Staaten, die versuchen, irgendwie die Demokratie innerhalb Europas auszuhöhlen. Also da spreche ich jetzt von Ungarn, von Polen. Da ist es auch so, dass einfach die Konservativen in Europa da viel zu lange nicht richtig hingeschaut haben und dadurch einfach die Situation vor Ort in Polen und Ungarn sich immer stärker verschlimmert hat. Das ist etwas, wo wir auf jeden Fall einfach mehr Konsequenz wollen. Das kann jetzt nicht Deutschland alleine entscheiden, aber wir wollen uns auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass es hier einfach konsequenter zugeht.
Mehrheitsentscheidungen möglich machen?
Ja, das gehört natürlich dazu, das ist ein Punkt, aber gerade auch was die Vertragsverletzungsverfahren angeht, was das Thema der Rechtsstaatlichkeit angeht, dass es da zum Beispiel auch Automatismen gibt und nicht immer erst irgendwie die Kommission dann entscheiden muss, ob man jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet, sondern dass einfach klar ist, wenn jemand ein Gesetz macht gegen Lesben und Schwule, dann ist es überhaupt keine Diskussion mehr, sondern da sind wir ganz klar auf der Seite der Vielfalt, auf der Seite der queeren Community am Ende des Tages auch und sagen ganz klar, dass es automatisch so ein Vertragsverletzungsverfahren zum Beispiel gibt und entsprechende Sanktionen. Das ist etwas, was wir glauben, was ganz wichtig wäre. Und dann gehört zu einem starken Europa, finde ich, auch ein Europa, das wirklich wieder die Humanität in den Vordergrund stellt. Und da denke ich jetzt einfach an das Sterben auf dem Mittelmeer, was einfach unerträglich ist, wo die Europäische Union auch seit Jahren nicht wirklich aktiv ist. Man muss sich das mal vorstellen. Da gab es früher eine Rettungsmission von den Italienern. Diese haben die dann aufgekündigt. Dann gab es zivile Seenotrettungsorganisationen, die eingesprungen sind. Und jetzt sind wir so weit, dass die Europäische Union, dass die europäischen Staaten den Stein in den Weg legen, die blockieren, die behindern und beschränken bei ihrer so wichtigen Arbeit. Und das ist etwas, wo wir wegkommen wollen. Wir wollen, dass es eine EU-Seenotrettungsmission gibt, die den Menschen auf dem Mittelmeer hilft. Wir wollen, dass es an den Außengrenzen nicht mehr so erbärmliche Bilder gibt, wie zum Beispiel es auf Lesbos gab, im Camp Moria. Das ist das, was wir wieder herstellen wollen in Europa, dass der Friedensnobelpreisträger wieder seiner Verantwortung gerecht wird. Und deswegen sagen wir hier ganz klar, dass es einfach Herz und Haltung braucht, statt Ausgrenzung und Abschottung.
Wie ordnen Sie 20 Jahre Krieg des Westens, der NATO, in Afghanistan ein?
Man hat schon verschiedene Dinge erreicht. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel hört, dass das Frauenministerium jetzt irgendwie abgeschafft wurde, gleich von der Taliban, und man auch gesehen hat, dass viele Leute wirklich oder viele Frauen, viele Mädchen Bildung erfahren haben, kann man schon sagen, dass es auch Erfolge gab, finde ich. Aber letztlich hat man sich einfach viel zu viel vorgenommen und man hat einfach diesen ganzen Einsatz immer unterschätzt. Man dachte, man könnte einfach da diesem Land was überstülpen, aber das hat nicht funktioniert. Und ja, sinnbildlich für den ganzen Einsatz war dann tatsächlich einfach auch das Ende des Einsatzes, dass da, ja, wir jetzt die Situation hatten, dass wir da afghanische Ortskräfte, auch deutsche Staatsbürger alleine lassen mussten, weil es keinen geplanten Abzug gab. Das ist ein großer Fehler und ich finde das wirklich sinnbildlich für den ganzen Einsatz, dass auch am Schluss es einfach unkoordiniert ablief, dass niemand wirklich einen Plan hatte und ja, dass einfach auch, ja, die GroKo, die Bundesregierung, hier schlecht sich verhalten hat. Wir hatten da noch im Juni einen Antrag im Deutschen Bundestag, das war einer meiner ersten Sitzungstage, wo wir das gefordert haben, dass man die afghanischen Ortskräfte, dass man denen hilft, dass man die Visaverfahren vereinfacht, dass die schnell hierher kommen können. Aber da hat die GroKo gesagt, nein, das ist nicht nötig. Die Taliban würden nie so schnell Kabul einnehmen. Und heute wissen wir, dass das falsch war, was die GroKo da gemacht hat, dass sie nicht auf die Opposition gehört hat. In dem Fall war ein großer Fehler und hat Menschenleben gekostet und bringt weiterhin Menschenleben in Gefahr.
Wie sieht die Zukunft der NATO aus und die Rolle Deutschlands innerhalb der NATO? Und da gibt's ja diese 2%-Geschichte und so.
Ja, also die 2%-Geschichte, das ist jetzt nicht das, was wir als Grüne vertreten, aber wir stehen schon klar zur NATO. Wir glauben aber, dass die NATO einfach auch zum Beispiel das 2%-Ziel ist ja 20 Jahre alt, dieses Anliegen.
Und also aus dem Bruttosozialprodukt eben 2% für die Verteidigung einzusetzen, das ist damit gemeint?
Genau, das ist damit gemeint. Und diese Idee ist 20 Jahre alt und das ist noch eine ganz andere Zeit. Und ich glaube, man muss sich einfach mal ganz grundsätzlich als NATO zusammensetzen. Was sind unsere Aufgaben? Was können wir leisten? Welchen Beitrag können wir leisten? Und das ist etwas, was nochmal ganz grundsätzlich diskutiert werden muss. Und dann bin ich aber, um ehrlich zu sein, schon auch der Meinung, dass wir einfach in einer Welt leben, wo einfach die USA, man hat es in den Jahren von Trump gesehen, kein verlässlicher Partner per se ist. Jetzt mit Biden können wir uns wieder glücklich schätzen. Aber China ist mittlerweile eine ganz große Rolle, spielt eine ganz große Rolle auf der Weltbühne. Russland ist einfach unberechenbar. Und deswegen müssen wir als Europäische Union schon auch Verantwortung für uns selbst nehmen und können nicht immer darauf hoffen, dass irgendwie die USA bzw. die NATO im Zweifel einspringt. Deswegen ist das schon auch etwas, wo wir einfach auf europäischer Ebene schauen müssen. Wie können wir denn die Verteidigung, wie können wir denn die Armeen irgendwie effizient gestalten und dass wir dann auch einfach solidarisch und gemeinsam irgendwie in der Lage sind, im Zweifel zu handeln.
Wie kann man das konkret umsetzen? Ein europäisches Außenministerium, Verteidigungsministerium, europäische Armee oder wie kann man es konkret machen?
Ja, das ist ja da zum Beispiel auch das große Thema mit der Mehrheitsentscheidung. Also gerade bei der Außenpolitik ist es ja so, dass es einfach ein Einstimmigkeitsprinzip ist und das ist natürlich etwas, was irgendwie das Handeln irgendwie sehr schwierig macht. Das ist mal so eine Baustelle und eine andere Baustelle ist einfach, dass man dafür sorgt, dass es sowas perspektivisch gibt wie eine europäische Armee. Da gibt es aber auch viele Fragen, weil wir in Deutschland haben zum Beispiel den Parlamentsvorbehalt für jeden Einsatz, der auch wichtig und richtig ist. Und den kennen andere Länder so halt nicht. Frankreich, da kann einfach der Staatspräsident entscheiden, wo die französische Armee hin soll und so.
Großes Problem natürlich für eine europäische Armee, das funktioniert. Das kriegt man ja nie unter einen Hut auf die Art und Weise.
Erstmal nicht, aber ich glaube, wenn man sich nicht was vornimmt und dann überlegt, wie kann man solche Probleme vielleicht abstellen, wie kann man damit umgehen, dann wird es da sicherlich auch Lösungen geben und dann werden das zum Beispiel einfach zwei Beiträge, um wirklich dafür zu sorgen, dass es da eine gemeinsame europäische Außen- und Verteidigungspolitik gibt.
Marcel Emmerich ist zu Gast in der Plattform bei Radio Free FM. Er tritt ein für die Grünen und versucht, das Direktmandat zu gewinnen für den Wahlkreis Ulm-Alb-Donau. Herr Emmerich, warum ist Annalena Baerbock die richtige Kanzlerin aus Ihrer Sicht?
Annalena Baerbock ist super fundiert. Man hat das, finde ich, in allen jetzt auch Triellen und sonstigen Sendungen gesehen, dass sie höchst kompetent ist, zu jedem Bereich einfach voll auf der Höhe der Sachlage ist und dass sie einfach auch mitten im Leben steht. Und sie ist Mutter von zwei Kindern, sie weiß ganz genau, was das bedeutet. Sie kennt irgendwie die Realität, die Lebensrealität von vielen Menschen in diesem Land und dass wir einfach mal eine Kanzlerin, die wirklich aus dem Leben in das Kanzlerinamt käme und dementsprechend dann auch einfach mit diesem Background handeln würde. Und das wäre, glaube ich, etwas, was uns sehr gut täte.
Wenn Sie gefragt werden nach Koalitionsaussagen, wie sieht das aus? Was wäre Ihre Wunschkoalition? Denn keine Partei kann ja alleine regieren, das ist mal schon klar.
Also wenn ich jetzt wirklich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es Grün-Rot einfach, ja. Aber da muss man jetzt mal schauen, ob das reicht. Also vielleicht, man wird ja sehen, ist ja alles sehr, sehr knapp und eng. Vielleicht reicht es ja für so eine Zweierkonstellation doch noch. Und ansonsten muss man dann einfach sehen, was passiert. Also ausgehend von so einer Konstellation aus Grün und Rot gibt es ja dann irgendwie zwei Möglichkeiten, vor allem, dass die Ampel und Rot-Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot. Und das ist etwas, ja, das wird man erst tatsächlich sehen können nach der Wahl, weil es gibt natürlich wirklich viele Überschneidungen mit der Linkspartei, aber ich war schon auch sehr enttäuscht, dass zum Beispiel die Linkspartei gegen diesen Afghanistan-Einsatz, gegen die Evakuierungsmission jetzt gestimmt hatte. Das ist schon etwas in der Außenpolitik, das man nicht unterschätzen sollte. Da braucht man schon eine Verlässlichkeit. Das ist so mal die eine Sache. Und bei der FDP ist es natürlich so, dass man gerade in Wirtschafts- und Finanzfragen große Diskrepanzen hat inhaltlich. Deswegen, das klingt zwar immer so irgendwie, das sagt jetzt jeder, aber es ist wirklich etwas, was mich selber persönlich beschäftigt und wo ich mich auch wirklich frage, wer ist denn dann da nach der Wahl irgendwie in Gesprächen bereit, von welchen Dingen irgendwie loszulassen und dann wirklich für so ein Veränderungsprojekt einzustehen.
Herr Emmerich, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind, Ihre Ziele etwas vorgestellt haben. Und was wäre denn so als großer Wunsch für den nächsten Sonntag, persönlicher Wunsch, wenn Sie jetzt das in zwei Sätzen sagen könnten?
Dass viele Leute zu unserer Wahlparty kommen und wir dann ein tolles Ergebnis zusammen feiern.
Also prima, aber da müssen die Leute auch vorher zum Wählen gehen.
Das ist sowieso richtig. Also wichtig. Wählen ist sowieso wichtig und wenn nicht grün, dann wenigstens demokratisch.
Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen weiteren guten Weg bis zum Sonntag und dann eine gute Zeit in Berlin. Und das war's in der Plattform. Friedrich Hoog sagt danke fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.